Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend, Thomas. Da sind wir ja mal.
Guten Abend, das trifft's ganz gut, ja.
Guten Abend, das haben wir auch lange nicht gesagt.
Genau, es ist jetzt nicht so fortgeschritten, die Sonne scheint ja noch, aber
naja, gut.
Die Nächte werden ja auch immer länger. Ne?
Sommerzeit.
Kreuzberger Nächte sind lang, ne?
Ja, okay.
Ja.
Jetzt habe ich einen Ohrwurm.
Ja, der begleitet dich jetzt die ganze Sendung über.
Ja, das könnte sein.
Ich vor allem so passend noch fürs Gadget nachher.
Ach so, ja, weil wir noch über Musik sprechen genau. werden oder über ja. Ja. All-in-One-Vollverstärker, sagen wir es mal so. Das Kind muss einen Namen haben.
Genau.
Ja, so ist es.
Ja.
Ja, wir nehmen heute am Freitag auf. Mal genau. eine ganz andere Zeit oder ein ganz anderer Wochentag, weil
bei
du
mir
morgen
ist das Wochenende
ja
voll, genau.
voll geplant bist mit ja, Freizeitaktivitäten.
Voll verplant.
Ja, ja. Noch das gute Wetter ausnutzen, bevor es nächste Woche Regen Boah. Geben wird.
Ja, dann müsste ich ja eigentlich eher in den Garten.
Das werde ich morgen tun. Ich werde morgen ja. in den Garten gehen.
Ja. Ich bin dann morgen erstmal auf der Autobahn, aber egal.
Autobahn.
Ist ja Freizeit und man macht sich den Stress ja selbst. Also von daher, warum soll man, es ist ja, oder ich muss mich ja, oder ich habe ja keinen Grund zum Klagen, so. Ja.
Wärst du Rechtsanwalt, wäre das blöd, wenn du keinen Grund hättest zum Klagen.
Ja, das stimmt auch wieder. Das stimmt
heute
auch
sind wieder. Die Witze aber wieder ganz flach, du mein Gott.
Ja, die passen unter der Tür durch.
Die können aber aufrecht unter der Tür durchgehen. Ja, ja. Meine
sehr
Güte.
Gut, sehr gut.
Ja. Gut,
ich habe noch eine kleine Anmerkung. Und zwar haben wir ja immer hier über,
ja.
mir ist das nämlich ja bewusst gewesen schon, aber ich habe es immer vergessen, im Podcast mal zu erwähnen. Mhm. Und zwar ziehen wir ja eigentlich immer über Apple und Games her. Und dass da, was hier so ein bisschen, glaube ich, an vielen vorbeigegangen ist, wir hatten ja jetzt gerade von Ubisoft den Release zu Assassin's Creed Shadows. Shadows?
Glaub schon, ja.
Die aktuelle Version, die gibt's ja auch in einer nativen Version für Apple Silicon.
Ja.
Und soll auf den M3 und gerade auf den M4 Max Versionen soll die ja wirklich gut unterwegs sein. Mhm. Wobei ich natürlich so ein MacBook Pro M4 ist natürlich nicht gerade die günstigste Plattform, um jetzt zu spielen.
Ja.
Aber wenn man diese Plattform hat, soll die Version darauf auch ordentlich und zwar jetzt nicht im negativen Sinn ordentlich, sondern schön alle gut darauf laufen. Wollte ich nur mal erwähnt haben, weil wir ja eigentlich immer so, klar, hat jetzt nicht unbedingt viel mit Apple wahrscheinlich zu tun. Was mich da eigentlich mehr interessieren würde, ist, wo wir ja jetzt eine ARM-Version haben, ob wir da vielleicht auch was für die Nintendo Switch 2 noch an Ankündigung bekommen, weil so weit ist die Umsetzung ja dann eigentlich auch nicht mehr hin. Wenn wir es schon auf Apple Silicon haben, auf ARM mit Metal dann sogar, müssen wir es, klar, Konvertierungsarbeit muss dann noch geleistet werden, aber so weit ist der Schritt ja dann im Prinzip auch nicht mehr zur Switch 2 und wenn wir mal sehen, was ja an Third-Party-Titeln da alles angekündigt wurde und wie die Berichte aus den Hands-On da ja sind, würde ich mir wünschen, dass sowas dann auch mal auf die Switch 2 kommt, ja.
Ja.
Ja, das ist vielleicht nicht unbedingt so deins, aber ich fände das schon nicht schlecht, ja. Apropos Switch 2, du hattest dich doch auch bei Amazon registriert, gell?
Ja, richtig.
Hast du da eine Info gekriegt noch?
Nein, bis jetzt nicht. Du?
Ich habe nur die Info gekriegt, dass ich in der ersten Runde nicht dabei bin, sie keine weiteren Runden mehr machen und ich doch bitte einfach auf der Seite gucken soll, wann die Dinger verfügbar sind zum Bestellen.
Nee, bis jetzt gab es bei mir keine Info, keine E-Mail, nichts.
Ah, okay. Dann
entweder ist es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen.
Ja, ja.
Ich habe mich ja für beide Versionen eingetragen.
Ja, ich auch.
Ja, genau. Weil eintragen kostet ja nichts.
Nee, genau. Und wie gesagt, stornieren kann man es immer noch oder nicht bestellen, dann kann man ja immer noch.
Ja.
Was ich gesehen habe, dass bei Mediamarkt online immer noch Vorbestellungen angeboten werden zur Auslieferung zum Release. Ich bin ja mal gespannt, ob der Mediamarkt so viele Geräte wirklich bekommt, um alle Bestellungen dann auch abdecken zu können. Da bin ich wirklich mal gespannt, ja. Weil die nehmen immer noch Bestellungen an zum Release. Also
ja.
Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, aber egal.
keine Ahnung. Angeblich sollen die Lagerbestände oder die Vorproduktion ja größer sein als gedacht. Das geht ja auch
also
so
würde
als
mich
Gerücht,
freuen,
als
weil,
Gerücht durch. Ja.
Es wird zwar viel negativ berichtet über die Preisgestaltung und auch gerade was die Preise der Spiele betrifft, wobei da ja auch schon wieder ein bisschen zurückgerudert oder das ein bisschen präzisiert wurde, was jetzt wirklich und wieso und weshalb die Preise da jetzt da sind. Ich sehe ja gerade den Konsolenpreis jetzt nicht als Problem oder als übertrieben an für das Paket, was man bekommt. Mhm. Finde ich das durchaus gerechtfertigt. Wie gesagt, Spiele muss man mal gucken, gerade was so was Third-Party-Spiele dann letztendlich als Modulversion kosten werden, muss man mal gucken, ob da Nintendo mit ihren eigenen da wirklich einen Trend setzt, mit den 90, die sie da teilweise angekündigt haben. Mal gucken, ob dann Third-Party da aufspringt. Oder ob die dann sagen, nee, 70 ist auch okay. Ja, muss man mal abwarten. Aber wie gesagt, alleine vom Konsolenpreis her, für das Paket, was man bekommt, finde ich das schon ganz okay.
Ja, ich denke, das ist so gerade die Grenze, wo man noch sagen kann, es ist okay. Ne? Also diese 469, ja, okay.
Ja, wenn du mal guckst, dass du da halt gerade im Mobilbereich wahrscheinlich aktuell oder zur Zeit oder zum Release dann wahrscheinlich eigentlich mit die eine der besten mobilen Hardware bekommst, dann klar, für das Geld. Nintendo ist ja bekannt dafür, dass sie Hardware nicht subventionieren.
Ja.
Viele vergleichen es ja zum Preis mit dem Steam Deck, wobei das Steam Deck gerade aktuell auch im Vergleich zu anderen Handhelds in dem Bereich ja technisch schon mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber muss mal gucken, was und wann das nächste Update kommt und was da dann die Specs dann so sagen. Aber wie gesagt, gerade die Switch 2 wird ja dann zum Steam Deck verglichen. Wie gesagt, Hardware nicht ganz so leistungsfähig. Klar, ist günstiger, wird ja sponsert bei Valve, um es mal so auszudrücken. Aber was natürlich beim Steam Deck eindeutig mit der Grund ist, ist einfach die Bibliothek.
Ja, das
gerade wenn du in den letzten Jahren da Geld in Spiele investiert hast, oder dir eine große Bibliothek zusammengeklickt hast, wo dann wahrscheinlich auch noch sehr viele Titel dann einfach Steam Deck kompatibel sind, ja, ist eigentlich ein Steam Deck No-Brainer. Für das Geld mobil spielen. Ich finde trotzdem nach wie vor gerade auch die Switch 1 Hardware im Vergleich zum Steam Deck den besseren und für mich ergonomischeren, na wohl ergonomisch jetzt nicht unbedingt, aber von der Größe und Gewicht und mobil und dann nochmal Mobilfaktor finde ich die Switch nach wie vor besser gelungen als das Steam Deck. Klar, leistungstechnisch sieht das Steam Deck da auch nochmal ganz anders aus, aber gerade die Switch 2, und das ist auch so der Tenor eigentlich, ja, ein bisschen von den Hands-Ons, macht da alles richtig, im Prinzip, was Formfaktor, Gewicht, Größe, ja, so betrifft, ja.
Ja.
Deswegen, ich bin da echt gespannt.
Ja, ja.
Bin da echt gespannt, ja.
Ich auch.
So, aber genug dazu, wie gesagt, ich wollte eigentlich das mit Assassin's Creed, genau, Shadows, ja. Wollte ich nur mal kurz angesprochen haben, weil, wie gesagt, das ging so ein bisschen unter. Und kann man eigentlich auch mal so als positives Ding auch mal kurz erwähnen, weil, wie gesagt, so viele AAA-Spiele nativ auf Apple Silicon nach wie vor, ja, kannst du das ja im Prinzip an. Ist es jetzt mehr als fünf Finger, als eine Hand?
Ja.
Wird schwierig, ja.
Ja. Gut. Aufgrund dessen, dass wir noch so ein bisschen was auf dem Plan haben, speise ich jetzt nicht meine kurze Erfahrung mit einem Snapdragon X Elite Laptop in den Ring. Mhm. Obwohl, ganz kurz, vielleicht spreche ich in eines der nächsten Sendungen noch mal intensiver darüber oder ausführlicher darüber. Im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit konnte ich mir ein ZenBook A14 anschauen, das ist von Asus. Und ich hatte bisher nur circa eine Stunde Zeit, mich damit zu beschäftigen. Aber die Anmutung, das Gewicht und die Verarbeitungsqualität ist, sage ich mal, auf Augenhöhe mit einem MacBook Air Das ist wahnsinnig gut verarbeitet. Wesentlich leichter als ein MacBook Air. Ich hatte, wo ich das Ding angehoben habe, habe ich erst gedacht, haben die den Akku vergessen oder fehlt da irgendwas? Also
ja, ich glaube, dass die sind unter einem Kilo, ne?
Ja, ja, Gerät. Ja, ja, es ist wahnsinnig leicht, wahnsinnig gut verarbeitet und wie gesagt, über die Software und über die ja, wie man damit arbeitet oder wie man da nicht mitarbeitet, da kann ich noch nichts zu sagen. Also ich habe das Ding, wie gesagt, insgesamt eine Stunde in der Hand gehabt und habe eventuell, oder was heißt eventuell, ich habe mit Windows 11 da 30 Minuten mit dem Gerät gearbeitet. Ja, obwohl das gleiche Gerät gibt es auch mit einem Intel-Prozessor, dann ist es natürlich wesentlich teurer, ganz klar. Und wird wahrscheinlich auch mehr wiegen, also davon gehe ich auch aus.
Also optisch, ich kenne das Gerät alle online, was ich bis jetzt davon gesehen habe. Da sieht es eigentlich optisch sehr gut aus. Was mich interessieren würde, ist, kannst du schon was zu sagen, wie sich das Trackpad anfühlt? Weil das ist ja eigentlich immer so ein Ding bei diesen ganzen Windows-Dingen.
Also ich würde sagen, auf Dell-Niveau und die Geräte waren ja auch nicht so schlecht, aber leider nicht auf dem Niveau, wo Apple unterwegs ist. Das ist ganz klar. Aber daran ist schwer zu kommen, das Ganze.
Alle Tastatur und gerade Trackpad, das sind eigentlich so immer so.
Tastatur ist hervorragend. Tastatur ist gut, die macht einen sehr guten Eindruck. Aber das Trackpad ist nicht ganz auf Apple-Niveau. Ja. Aber das ist ja kaum ein Gerät am Markt.
Ja, das ist, warum auch immer. Also, das ist ja auch nicht so, dass da Apple irgendwie 30.000 Patente hält, die nur sie irgendwie anwenden dürfen. Aber die sourcen da oder kriegen das irgendwie? Keine Ahnung.
Ja, ja. Es hat sich zwar schon verbessert, dass die Windows-Geräte aufgeholt haben, aber nicht auf dem Niveau, wo Apple unterwegs ist. Das haben sie bisher nicht geschafft.
Ja, aber ansonsten, von dem, was ich bis jetzt online gesehen habe, ist es ein schönes Gerät, ja.
Ja, ja. Das ist wirklich hervorragend. Ja. Also ich konnte es bisher ja auch nur mit einem MacBook vergleichen von der Verarbeitungsqualität. Und ich gehe davon aus, dass die marktbegleitenden Produkte von HP etc. nicht so top unterwegs sind. Also ich vermute schon, dass das Gerät Maßstäbe in der Snapdragon-Welt setzt, was Anmutung und Verarbeitungsqualität beanlangt. Und das Ding kostet ja auch 999 Euro, ist ja preislich auch relativ attraktiv. Ne? Mhm. Ja, sehr schönes Gerät. Gut, das nur so am Rande. Gut.
So, dann über Windows und
ab in die Apple-Welt, ja. Es gibt Neuigkeiten zum HomePad oder Home Hub oder wie das Gerät dann final auch heißen wird.
Wie auch immer, genau.
Auf jeden Fall wird es sich verschieben, weil der Sprachassistent, den ich jetzt namentlich nicht nennen möchte, der braucht noch ein wenig Zeit. Oh Wunder. Und das zeigt natürlich auch, wie abhängig die ganze Smart Home Welt von der neuen, von dem neuen Sprachassistenten sein wird. Und von daher werden wir sehen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ob Apple dieses Jahr noch die Smart Home Offensive angehen wird, das war ja eigentlich angekündigt, dass wir dieses Jahr ganz, ganz viele, also von der Szene, von den Analysten und von den Leakern war das ja mehr oder weniger angekündigt, dass wir dieses Jahr ganz viele Smart Home Produkte sehen werden. Das wird sich allerdings wohl alles verschieben, weil es hakt ein wenig im Getriebe. Naja, wundert mich nicht. Schade eigentlich.
Dass sie jetzt verschoben haben, meinst du?
Naja, klar, weil das basiert ja auch auf der ganzen, oder die ganzen neuen Smart Home Assistenzsysteme, hardwaretechnisch basieren natürlich auch auf die Software auf der Software. Und von daher, wenn ein Rad nicht ins andere hineinfassen kann, dann kann final das Produkt nicht auf den Markt kommen. Ist ja logisch. Ja.
Die Woche gab es auch noch mal 2-3 Berichte, gerade auch Gerüchte zur Entwicklung oder zu der ganzen Thematik jetzt gerade bei Apple. Auch mit den Teams noch mal, mit der Umstellung, mit dem, was sie angeblich outgesourced haben an Entwicklung und auch mit den Schwerpunkten, die sie gelegt haben. Ich kam jetzt leider nicht dazu, mir die alle mal durchzulesen. Ich hatte da nur so 1-2 Sachen mal überflogen, wo es dann auch darum ging, dass sie anscheinend Schwerpunkte gesetzt hatten auf schnelle Ergebnisse,
ja,
aber
ja,
nicht unbedingt gute Ergebnisse. Und ich hoffe mal, dass ich da am Wochenende vielleicht mal Zeit finde, mir das alles durchzulesen, weil so von dem, was ich überflogen habe, klang das schon sehr interessant, ging auch ein bisschen in die Tiefe, gerade auch was Teams, Leitung und dann, wie gesagt, dieses Outsourcing betroffen hat. Da bin ich mal gespannt. Also was man da so liest, nicht unbedingt jetzt so toll, was da anscheinend hinter den Kulissen alles gelaufen ist, was jetzt Siri und gerade dann so, wie gesagt, die Entwicklung gerade auch mit den AI-Features und ja, da hat sich Apple nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, ja. Vor allem nach, wie gesagt, nach den ganzen Ankündigungen und es ist echt schwierig, ja.
Ja. Ich habe gerade versucht, das Triggerwort zu vermeiden und du sagst es gerade, weil wir werden oft angesprochen von den Hörern, dass wir das Triggerwort nicht verwenden sollen, weil dann die ganzen Sprachassistenzsysteme anspringen. Und auch bei mir springt ja dann hier immer der Sprachassistent an, wenn ich das hier verwende, das Triggerwort.
Also ich muss ja immer noch das Keyword dazu sagen, nach wie vor.
Das habe ich bei mir deaktiviert, dass man das nicht mehr sagen muss. Hätte ich vielleicht aktiviert sein.
Kam das nicht mit irgendeinem Update, dass es da generell ausgeschaltet wurde?
Ja, aber man kann es, glaube ich, wieder aktivieren. Ich weiß allerdings nicht, ob man das auch auf dem HomePod Mini wieder aktivieren kann. Keine Ahnung. Irgendwann gab es dann halt das automatische Update für den HomePod Mini und dann hat der halt auch ganz normal auf das Triggerwort reagiert.
Genau. Ja, ich habe nämlich eben mal in die Einstellung reingeguckt. Also bei mir spricht mit Siri habe ich, Entschuldigung, habe ich bei mir.
Ja. Naja, gut. Also gehen wir mal davon aus, dass die ganze Smart Home Offensive sich auf das nächste Jahr verschieben wird. Oder vielleicht, wenn alles gut geht, noch zum Jahresende, Weihnachtsgeschäft. Keine Ahnung. Schauen wir mal.
Ja, viel interessanter wird es ja erstmal, wie es mit dem nächsten iPhone generell aussieht.
Ja, sehr schöne Überleitung. Das iPhone 17. Da gibt es von Sony Dixon die ersten Case-Leaks oder Hüllen-Leaks. Und im Endeffekt bestätigt das nur, was alle vorausgesagt haben, dass wir auf der Rückseite einen großen, großen Kamera-Bump sehen werden. Aller Google Pixel von links nach rechts, von rechts nach links, wie man das auch nennen mag, das Ganze. Und das soll dann halt sehr markant auf der Rückseite sichtbar sein. Ja, ich gehe auch mittlerweile davon aus, dass die Geräte so aussehen werden, weil man hört aus so vielen Kanälen, dass das letztendlich diesen Kamerabump bekommen wird, diesen exorbitant großen Kamerabump. Und deswegen sehe ich das mehr oder weniger als gegessen an, das Thema, dass das Gerät sich so zeigen wird, in dieser Art und Weise. Ja, muss man mit leben, ne? Schön finde ich das nicht. Also, sieht nicht.
Ja, es ist halt die Frage, wie es letztendlich wirklich aussehen wird. Und ich fand es jetzt bei den Google-Modellen gar nicht so schlecht. Von daher mal abwarten. Ich bin ja generell kein Freund von den Kamerabumps. Also davon abgesehen.
Ich auch nicht. Ich glaube, das haben wir auch schon oft genug thematisiert.
Wenn es jetzt aber wirklich über die komplette Breite gehen sollte oder zumindest mal so symmetrisch ist, dass, wie gesagt, das Gerät dann zwar nicht flach, aber zumindest mal wackelfrei auf dem Tisch liegt, wäre ja auch schon mal viel geholfen. Das Problem ist halt, wenn du dann wieder ein Case haben willst, was halt komplett die Rückseite zum Beispiel einheitlich macht und das von der Dicke her auch noch relativ stark ist, dann hast du ja auch schon wieder so einen Klotz. Also vom Case her.
Ja.
Das ist auch wieder schwierig, ja.
Ja.
Aber ja, wir können es eh nicht ändern. Wir müssen nehmen, was kommt. Meine Hoffnung liegt ja dann immer noch auf diesem iPhone 17
Air.
Ja. Air, Slim, Ultra, wie auch immer. Ja, dass es da halt nicht ganz so extrem sein wird und dass das halt von der Ausstattung her und vom Preis her so interessant sein wird, dass es mein nächstes werden könnte. Mhm. Aber das muss man abwarten. Da war es jetzt die letzten Wochen auch ein bisschen ruhig drüber, ne? Da hat man jetzt so viel gar nicht gehört, jetzt über
Air oder so. Nee, ich glaube, da ist es relativ ruhig drum geworden oder vielleicht haben wir auch das ignoriert, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mittlerweile sieht man das ja auch schon als Gesetz an, dass definitiv auch ein iPhone 17 Air kommen wird. Ne? Also das
meine Befürchtung ist ja, dass gerade im Zuge dessen, dass es da jetzt so ruhig geworden ist, dass vielleicht dieses Jahr gar nicht kommt. Gerade ja, mit der ganzen Problematik, die wir momentan im amerikanischen Markt haben und wie welche Auswirkungen das auf die Preisgestaltung haben kann der iPhones gerade in Amerika. Und man ist ja davon ausgegangen, dass das wahrscheinlich so ein Hotseller werden würde in Amerika. Ist halt die Frage, inwieweit das überhaupt noch aktuell interessant wäre, auf den Markt zu bringen. Unter den Bedingungen aktuell.
Aber die,
wobei, das kann sich ja morgen schon wieder geändert haben.
Ja, das ist ja das Problem. Also das ist ja so erratisch, das Ganze. Ja, das ist so. Und ich meine, die Entwicklung, die wird ja mehr oder weniger auf der Zielgeraden liegen von dem Gerät. Mhm. Und das jetzt komplett einzustampfen, das ist natürlich auch ein wirtschaftliches
ja, oder halt nach hinten zu schieben.
Abwägen.
Ja. Genau. Mhm.
Ja.
Und vor allem, wenn es ja wirklich so ein gutes Gerät werden sollte und vielleicht dann im Rest der Welt, wo man ja nicht betroffen ist, von diesen Aufschlägen.
Also ich glaube nicht, dass Apple diese Aufschläge nicht international in irgendeiner Weise auch umlegen wird. Also ich vermute nicht, wenn diese Zollpolitik sich in irgendeiner Art und Weise
die Frage durchsetzt, wäre,
dass Apple nur exklusiv in den Staaten durchsetzt, das wird sich weltweit
erhöhen. Du hast ja diesen exorbitant hohen Zoll auf China und Vietnam,
100.
Beziehungsweise auf Vietnam ist ja niedriger, aber ja. China ist ja so exorbitant hoch, hast du ja im Prinzip nur in den Staaten. Wenn die von dort aus hierher geschickt werden, ist es mir ja wurscht.
Ja, aber ich glaube, Apple wird das auch umlegen, das Ganze.
Das ist halt die Frage, inwieweit sie dann versuchen, das eventuell schwer zu finanzieren,
genau,
damit also die Preiserhöhung vielleicht dann in Staaten nicht ganz so gravierend ausfällt, dass man das halt mit dem Rest der Welt halt dann quasi dann noch versucht abzufangen. Das kann natürlich sein, ja. Würde Sinn machen, um das
also, dass halt, man gesagt, einen Querschnitt anlegt, dass man das harmonisiert quasi, dass man das
umlegt, ja.
Ja,
wir nehmen dann 5 Euro mehr in Europa, ja. Und können dann damit das in Staaten vielleicht ein bisschen quersubventionieren.
Wenn es bei 5 Euro bliebe, wäre ja okay.
Ja, über alle, wie gesagt, so.
Ich glaube, über 5 Euro würde keiner diskutieren. Oder da würde es jetzt nicht diese dramatischen Nachrichten
geben. Ja, wobei, bevor jetzt diese letzte Erhöhungsrunde da mit China gerade kam, wurde ja noch spekuliert, ob Apple es sogar eventuell schluckt.
Ja.
Die Zolltarife. Aber, ja.
Ja, aber ich glaube schon, dass irgendwas mit iPhone, also wenn, ich glaube nicht, dass sie das ersatzlos streichen, weil sie müssten ja dann, ja, das, dann würde ja kein iPhone 17 Plus kommen, dann würde ja was fehlen im Portfolio.
Ja.
Also das ersetzt ja quasi das 17 Plus oder es soll das 17 Plus dann ersetzen letztendlich. Und dann hätten sie ja in dem Bereich gar kein Gerät. Also ich glaube, entweder kommt ein 17 Plus oder es kommt ein 17R. Und von 17 Plus haben wir in der Vergangenheit gar nichts gehört. Also gehe ich schon davon aus, dass irgendwo was Wahres dran ist, dass wir ein 17R in irgendeiner Weise sehen werden. Und selbst Samsung glaubt das ja, weil die bauen ja ein oder haben ja was Konkurrenzmäßiges vorgestellt. Ja, irgendwas wird schon dran sein an der ganzen Geschichte.
Ja.
Und Mark Gurman hat sich ja auch zu dem ganzen 17er-Thema nochmal geäußert und er sagt auch, das wird ja auch nicht so ein Riesen-Update sein, weil viele legen ja so viel Spekulation in die Waagschale, dass das geändert wird, das geändert
wird.
Und er sagt jetzt, bleibt mal ganz ruhig, das wird kein Riesen-Update werden. Das nächste große und riesige Update wird angeblich erst 2027 kommen, weil da hat das iPhone ja das 20-jährige Jubiläum und das soll angeblich dann revolutionär werden. Und er hat ja mal wieder Prognosen ausgearbeitet, das soll dann portless werden. Er hat ja mal wieder portless in die Runde geworfen. Da bin ich gespannt, ob das dann auch wirklich passieren wird.
Nur portless finde ich jetzt nicht so.
Ist keine Revolution in meinen Augen.
Genau.
Das,
eine Revolution wird sowieso schwierig, weil es wird ja, oder es gibt ja viele, die sagen, seit dem iPhone 10 hat sich da im iPhone im Prinzip nichts mehr getan.
Ja, hier und da, ja.
Kann man, wie gesagt, ich sehe es ein bisschen anders, aber es gibt ja viele, die sagen, hier da seitdem, ja, wobei das 10 war ja wirklich schon ein Schritt und wir waren ja sehr große Fans von dem 10er, also ich bin es nach wie vor.
Ich habe lange dran festgehalten an dem
genau,
Gerät.
Ja. Also ich bin da nach wie vor sehr begeistert davon. Das war fast wie das erste iPhone, halt auch wieder so ein Schritt für generell die Kategorie Smartphone. Klar, Aber wir sagen es ja generell, wenn man sich komplett den Smartphone-Markt mal anguckt, wo willst du da groß noch irgendwo innovativ unterwegs sein? Selbst wenn du am Kamerasystem irgendwas machst oder da auf einmal ein 10-fach Tele drin hast, ja, was wirklich qualitativ Ergebnisse bringt oder ein super, oder du hast da jetzt einen größeren Chip drin. Klar sind das Innovationen im Kamerabereich, aber das ändert ja im Prinzip nichts jetzt am Smartphone oder wie es genutzt wird.
Ja.
Die Smartphone ist heute schon die digitale Fotografie-Plattform am meisten genutzt, ja. Also jetzt nicht auch professionell, aber wie gesagt, aber generell, was Fotografie betrifft, ja, Smartphones sind da jetzt Marktführer. Nicht ohne Grund, ja, gibt es so wenig oder ist der Markt dieser ganzen Pocket- und Kleinbildkameras halt so
fast nicht mehr existent, ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, non-existent, aber es gibt noch welche, es gibt auch noch gute, ja, es gibt auch noch richtig, die ins Geld gehen, ja, wo du da wesentlich mehr als für dein iPhone bezahlen kannst, aber das ist eine andere Sache, ja. Aber was, selbst wenn du da sagst, ja, okay, hier innovatives Kamerasystem, im Prinzip ist es ja trotzdem noch dein iPhone. Egal wie innovativ das Kamerasystem ist, ja, dann wird wieder gemeckert, es hat sich nichts am Telefon, alle am iPhone geändert. Mhm. Genauso jetzt Kamerabutton hin oder her, ja. Am Prinzip Smartphone hat sich da ja trotzdem nichts geändert. Ja, also wir haben da mittlerweile einen Stand erreicht, so viel.
Ja.
Was willst du machen? Willst du das dann wirklich rund machen?
Mhm.
Willst du das, keine Ahnung, ja.
Ja, die nächste, der nächste Schritt für Apple wäre ja dann, da sind wir beim nächsten Thema, ein Foldable, das wäre ja im Endeffekt der nächste Schritt für Apple, nachdem
ja, was ist denn da jetzt schon wieder innovativ und Kram,
ich wollte es gerade sagen, nachdem ja die Konkurrenz schon lange die Foldable-Technik für sich entdeckt hat, wird ja eventuell Apple auch auf den Zug aufspringen. Und,
also ich glaube immer noch, und ich habe das schon oft genug im Podcast gesagt, dass Apple mit, wenn sie mit einem Foldable kommt, mit den Markt noch mal richtig aufrollen können und dafür Impulse sorgen können. Weil es ist halt Apple. Es ist ein iPhone. Klar kommen sie in Anführungszeichen Jahre zu spät. Andere haben alles wahrscheinlich schon vorher gemacht. Ja, also vor allem, das ist wahrscheinlich ja gerade in den bekannten Publikationen so mit der Tenor dann. Wahrscheinlich auch irgendwo ein großes Finally. Ja. Aber es ist halt Apple. Ja, die können da wirklich noch mal bewegen. Vor allem können die da auch Mengen bewegen. Auch wenn die ersten wahrscheinlich schweineteuer sein werden, können sie halt trotzdem ordentlich, denke ich mal, Stückzahlen bewegen im Markt drin und da auch nochmal Impulse oder für Impulse sorgen, was jetzt die Android-Geräte betrifft.
Ja.
Das kann da nochmal viel nachziehen. Mhm. Ich glaube, dass da viele auch darauf warten, dass Apple mit dem Foldable endlich kommt, um da halt entsprechend eine Bewegung in den Markt und auch gerade in die Nachfrage zu bringen, weil wenn Apple da ist, und da auch nochmal ein bisschen was zeigt, wie sie sich das halt vorstellen und was sie an Innovationen, gerade auch im Softwarebereich und Anwendungsbereich, haben für diesen Formfaktor dann und dann da Ideen dann auch wieder in Android aufgehen, beziehungsweise Entwickler, die aufgreifen und dann halt für die Android-Foldables bringen, wird die Nachfrage auch gerade an günstigen Modellen größer werden. Und dann werden da bestimmt, denke ich mal, gerade im Android-Bereich nochmal interessante Geräte kommen und hoffentlich ihren Weg dann auch hier nach Europa finden, die dann da auch nochmal für ein bisschen Druck bei Apple dann wieder sorgen. Und nicht nur Samsung, ja, weil die sind ja im selben Preissegment im Prinzip unterwegs, sprechen dieselben Kunden an, ja, aber dass da halt von unten dann auch nochmal so ein bisschen Druck kommt, ja. Aber das muss man dann abwarten. Aber ich denke schon, dass da definitiv Apple nochmal für ordentliche Impulse sorgen kann, wenn sie dann kommen sollten.
Das sagen ja auch die ganzen Analysten, dass den Markt speziell im Endeffekt für die Foldable-Kategorie stark beleben könnte. Weil es ist ja so ein bisschen rückläufig. Das Ganze geht ja so ein bisschen zurück und die Prognosen sind jetzt auch nicht so rosig, die aktuellen Prognosen. Und wie gesagt, das könnte Belebung geben, wenn Apple den Markt betritt. Ich bin gespannt. Und Jeff Poo, der ja relativ gut ist, was den Track Record beanlangt, oder seinen eigenen Track Record beanlangt, der sagt, es soll angeblich schon im Quartal 4 2026 soweit sein, dass wir faltbare iPhones sehen werden, 7,8 Zoll groß und zeitgleich auch im gleichen Quartal ein faltbares iPad mit 18,8 Zoll. Da bin ich sehr gespannt, ob wirklich zwei faltbare Geräte gleichzeitig den Markt betreten werden. Das halte ich für eine ganz starke These. Also ein Gerät, da okay, aber zwei...
Da würde ich mir eine gemeinsame Keynote wünschen.
Würde sich ja auch anbieten.
Ich glaube nicht, dass Apple es machen würde, weil mit dem iPhone ja da immer so ein Ding ist. Ja, und sie wollten da ein Augenmerk ja dann eigentlich aufs iPhone legen. Aber wenn sie hier wirklich, vor allem dann hier so zeitnah eventuell, zwei Foldables bringen wollen, also iPhone und iPad, dann würde ich mir da eigentlich eine Keynote für beides wünschen.
Mhm. Naja gut, ich meine, die Geräte haben ja gewisse Gemeinsamkeiten. Die Scharniertechnik und das Glas, das ist ja im Endeffekt ein Entwicklungsaufwand. Weil das wird wahrscheinlich
Gerade auch was die Softwareentwicklung betrifft. Ja.
Du hast klar.
Beides Foldables und kannst da nochmal vielleicht auch dann drauf eingehen mit dem Formfaktor, vor allem wenn du so ein kleines, was heißt kleines, aber wenn du so mal guckst hier, das iPhone könnte im Prinzip das iPad Mini ersetzen. Was die Displaygröße betrifft im ausgeklappten Zustand.
Ja, ja.
Und das iPad, da hast du ja dann sowieso deine große Größe, über die ja immer gesprochen wird. Ja. Also könnte ich mir schön auch, wie gesagt, in einer Vorstellung oder in einer Keynote vorstellen, ja, dass man das zusammen macht.
Ja. Ja, und im Prinzip würde sich das ja auch anbieten, dass man, weil ich meine, Apple hat ja den Hauptaugenmerk, wenn man den ganzen Leakern Glauben schenken mag, auf die Entwicklung des Scharnieres gelegt und auf das Glas etc. Und da würde es sich klar anbieten, zwei Größen auf den Markt zu bringen. Weil wenn das Scharnier einmal entwickelt ist, dann ist es ja nur ein leichtes, das Scharnier etwas größer zu machen. Das kann man ja skalieren. Wenn die Grundtechnik entwickelt ist.
Wenn es denn so skalierbar ist, ja.
Ja, aber im Normalfall, ob man jetzt ein Scharnier ein bisschen länger macht oder ein bisschen kürzer macht, das ist ja letztendlich egal, sage ich jetzt mal aus meiner kindlichen Sicht der Dinge. Und von daher könnte das natürlich gut der Fall sein, dass wir zwei Geräte sehen werden. Aber 2026, ja, warum nicht? Schauen wir mal.
Es wird natürlich eine Herausforderung sein, wenn du mal guckst, alleine schon von der Menge an Displays, die du für das iPhone brauchst. Und dann brauchst du ja größer geschnitten entsprechend noch und dann auch gerade die Technik mit Scharnier etc. und dann den Displayschutz. Ja, da hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit mit drüber gesprochen, wer da im Gespräch war, den zu liefern. Da sind Stückzahlen gefragt. Ob das dann so zeitnah für beides zu realisieren, ist halt die Frage. Und ich würde sagen, das wichtigere Produkt für Apple ist eindeutig das iPhone.
Ja, ja, klar.
Dann würden wir wahrscheinlich, also wenn es da irgendwie Sourcing-Probleme geben sollte, würden wir wahrscheinlich eher iPhones sehen als jetzt iPads.
Da gehe ich von aus.
Ja. Aber wenn man dann wieder davon ausgeht, ja, wie teuer wahrscheinlich so ein iPad werden würde und das ja quasi die iPad Pros nach oben hin ja wahrscheinlich dann ergänzen würde, ja, da ist halt die Frage wieder bei dem Anschaffungswiderstand, der sich dann da einem in den Weg stellt, wie viel könnten sich denn da verkaufen? Und da denke ich mal, wäre die Nachfrage bei den iPhones einfach höher.
Ja, ich denke auch, dass das
lässt sich mehr Volumen und wahrscheinlich auch mehr Marge machen.
Priorität Nummer eins ist das Gerät, also die iPhone-Kategorie, dass das Priorität eins ist. Ja. Und vieles wird sich ja eventuell auch zeigen, wenn wir dieses Jahr im Herbst oder auf der WWDC iPad OS 19 sehen werden, dann könnte man auch davon ableiten, eventuell, ob es dann ein iPad Fold gibt oder ob in welche Richtung wir gehen.
Gerade wenn man mal guckt, so in der Vergangenheit, wie das war, wenn Entwickler halt dann so Hints oder so Hinweise bekommen haben, hier passt mal auf bei der Gestaltung von euren Icons, passt mal da oder macht mal hier mit den Pixels, gestaltet bitte eure Apps so, dass sie im Ratio hier in dem und dem Rahmen liegen, ja, als die Displays halt größer wurden, oder passt auf, dass ihr hier gegen die API programmiert, ja, weil dann hinterher es so war, ja, dass dann das Display halt, wie gesagt, eine andere Auflösung hatte, beziehungsweise größer war und sich das geändert hat und dann die Apps da halt dann entsprechend dann direkt skaliert haben darauf hin.
Ja.
Also wenn wir da so Hinweise wieder haben werden in der WWDC, so ein paar kryptische Dinge, ja, wo sie da vielleicht nicht ganz drauf eingehen, beziehungsweise da einfach nur diese Hinweise, entwickelt mal bitte dagegen oder passt eure eigens mal so an, ja, das könnte natürlich schon ein Hinweis sein.
Ja, ja, da kann man wieder einiges ableiten, auf jeden Fall. So ist es. Gut, und ja, lass uns noch mal ein wenig über die Zölle sprechen und lass uns ein wenig zwangsläufig politisch werden. Wir kommen ja nicht dran vorbei. Wir müssen darüber reden, auch wenn wir das eigentlich gar nicht wollen. Oder ich möchte es eigentlich gar nicht. Aber es hilft ja nichts. Mittlerweile hat uns auch die Politik bei Apple oder ganz stark hier eingeholt in unserem Podcast. Und Apple hat ja versucht, dem Ganzen ein wenig, ja, wie soll ich das jetzt sagen, einen Tropfen auf den heißen Stein zu setzen, indem sie eine, ich habe es mal so schön, kapitalistische Luftbrücke gebaut haben, kurzzeitig. Und sie haben mal so ein bisschen die Lieferkette in Gang gesetzt und haben aus Indien und auch aus einigen anderen Ländern ganz, ganz, ganz viele iPhones einfliegen lassen. Und kurzzeitig haben sie in Indien auch die Produktion nach oben geschraubt und haben versucht, alles rauszubekommen aus den Fabrikationsstätten, was geht. Es sind auch so ein paar Zahlen durchgesickert. 600 Tonnen iPhones. Das entspricht ungefähr 1,5 Millionen Smartphone-Einheiten. Das klingt jetzt erst einmal viel, ist es aber nicht. Wenn man sich den Jahresoutput anschaut, was Apple da so rausdonnert, ist das wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, ist leider so. Aber es war ein Versuch wert, oder sie haben wahrscheinlich kurzzeitig das so ein bisschen abfedern können. Es hat sich natürlich auch derzeit wieder so ein bisschen verändert und es wird sich auch mehr oder weniger stündlich ändern, je nachdem wie Donald drauf ist. Da kann ja morgen schon wieder ganz anders aussehen und übermorgen sowieso. Man kann ja nun wirklich nicht von zuverlässigen, ja, Ankündigungen ausgehen. Das kann sich ja wirklich alles extrem schnell ändern und das ist ja auch die Gefahr bei der ganzen Geschichte, weil es ist ja so erratisch und so unvorhersehbar, was da im Moment passiert. Ganz, ja, ganz dramatisch. Wer hätte gedacht, dass ein einzelner Präsident so viel Sand in das Getriebe der Weltwirtschaft hineinschmeißen kann, um das jetzt mal bildlich auszudrücken. Wahnsinn, Wahnsinn.
Ja, ja, vor allem so, so, so sprunghaft. Das ist es.
Ja, ja, eben.
So aus dem Bauch raus im Prinzip, ja.
Ja.
Und vor allem dann auch mit Argumenten oder die irgendwo nicht nachvollziehbar sind und auf Berichten oder Analysen beruhen, ja, die in dem, wie es argument oder wie es herangezogen wird, dann falsch dargestellt oder interpretiert werden, ja. Das ist echt keine Ahnung, ja.
Ja, und auch so in Anführungsstrichen weltfremd. Ich meine, er stellt sich ja jetzt vor, dass die Produkte dann im Land produziert werden. Das geht ja, ich meine, es geht technisch gesehen schon, aber es gab ja auch eine Aufstellung, was die Geräte dann kosten würden, wenn ja, iPhones in Amerika gefertigt werden.
Das Problem an der Sache ist, selbst wenn du überlegen würdest, das wirklich umzusetzen und du sagst, okay, wir verlagern Produktion, soweit es geht, in die Staaten.
Ja, und erstmal müsstest du die Fabriken bauen, das
ja,
dauert.
Ja, das mal außen vor. Das ist ja genau die Problematik.
Also und die Produktionskosten.
Genau, die Produktion. Nur, wer gibt mir denn die Garantie,
genau,
dass in der nächsten oder mit der nächsten Regierung, die gewählt wird, die Tarife dann immer noch genauso sind?
Zum Beispiel.
Ich kalkuliere ja alles anhand der aktuellen Situation.
Ja,
weil
ich meine, wer gibt
sobald diese Zollgeschichten zurückgedreht werden, rechnet sich doch meine ganze Kalkulation nicht mehr.
So sieht's aus. Ich meine, wer gibt ja.
Wer baut denn bitte? Oder wer würde das dann umsetzen aktuell bei so einer unzuverlässigen Lage?
Genau, keiner.
Wahrscheinlich keiner. Ja. Es mag so ein paar kleinere geben, die sowieso schon Produktionsanlagen haben. Da hat man ja auch schon wieder gehört, gerade im Bereich Kosmetik und Pharma gibt es ja angeblich welche, die jetzt die vorhaben, halt mehr Produktion jetzt in den Staaten zu machen, die da hochfahren wollen. Aber die haben teilweise einfach schon die Produktionsanlagen und gucken dann, inwieweit sie da halt das jetzt erhöhen können, ja, um da halt vor Ort zu produzieren. Die Frage ist halt da wieder Rohstoffe. Ja. Wenn Rohstoffe von den Tarifen oder von den Zolltarifen betroffen sind, erhöht sich ja trotzdem irgendwo die Kosten, die da ist vor Ort.
Und das Problem ist ja auch, die Geräte würden wahnsinnig teuer werden, also die iPhones, wenn sie in den Staaten produziert würden. Das kommt ja noch dazu. Ja,
okay, die werden sie halt mit den Zolltarifen, die sie ausgerufen haben, auch. Die Frage ist halt, werden sie dann vor Ort produziert, dann trotzdem günstiger? Was sie wahrscheinlich nicht wären. Aber wären sie dann günstiger? Nur wie lange hast du denn, wie gesagt, die Frage ist so, wie lange hast du den Vorteil, auch wenn die Kosten steigen? Ja, wie lange ist es denn der Fall? Weil wenn in 4 Jahren, wenn es nicht früher der Fall wäre, aber gehen wir mal davon aus, in 4 Jahren eventuell die Tarife wieder zurückgeschraubt werden, dann kannst du eigentlich die Anlage direkt wieder zumachen. Weil dann kannst du auch wieder billiger drüben produzieren, ja.
Ja. Das ganz, ganz zum Thema Garantie, da kommen wir zum nächsten Thema. Die Firma Luxshare, das ist ja auch ein sehr, sehr großer Apple-Fertiger, der hat ja in Aussicht gestellt, eventuell konjunktiv in Aussicht gestellt, Fabrikationsstätten in die Staaten zu verlagern oder mehrere Fabriken in die Staaten nicht zu verlagern, sondern zusätzlich zu errichten. Aber sie fordern Garantien, ganz klar. Sie fordern kommerzielle Garantien, sie fordern Sicherheit, sie fordern stabile Bedingungen und auch Abnahmegarantien. Und das ist ja verständlich, dass die das fordern.
Alleine schon diese Bedingung, stabile Bedingungen.
Ja.
Vergiss es.
Mit Trump ist das nicht möglich. Also von daher.
So wie die letzten 2 Wochen waren, vergiss es.
Und von daher wird das nach meiner Meinung so nicht stattfinden, das Ganze. Weil Trump wird Luxshare keine großartigen Garantien geben in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube nicht, dass das stattfinden wird. Und ich kann Luxshare auch verstehen, dass sie das fordern. Weil es ist ja ein Investment, wenn die dafür ein paar Milliarden eine Fabrik hinstellen.
Ja. Aber das ist ja auch gerade das, was ich eben auch schon gesagt habe. Mit der Unsicherheit, die du aktuell hast, macht es ohne solche Zusagen oder Garantien, ja, was heißt Zusagen? Du brauchst es wirklich schriftlich und zwar
logisch.
Legal so oder rechtlich so bindend, dass sich Trump dann auch nicht wieder ausreden kann, ja.
So ist es.
Weil alle Zusagen, die er jetzt macht vor laufender Kamera, sind doch das Geld nicht, okay, ist ja nicht gedruckt, aber das ist ja im Prinzip nichts wert, weil morgen kann er seine Meinung schon wieder geändert haben.
So ist es.
Und das haben wir die letzten Tage ja gesehen. Ah, nee, hier Zölle und dann, nee, wir setzen es für 90 Tage aus. Ah, nee, wir machen generell mal 10 nur. Aber China, ja, da schlagen wir noch mal so viel drauf. Das sind doch keine Aussagen, mit denen du arbeiten kannst.
Ja, und dann hat er ja auch gesagt, naja, es gibt ja eventuell für einige einen gewissen Rahmen an Flexibilität etc.
Genau.
Alles so.
Aber was kann ich damit arbeiten?
Gar nichts. Das ist alles so Kuhhandel-Geschichten, die er da so von sich gibt oder alles so Halbseiden. Naja. Und da haben natürlich einige wieder hineininterpretiert aufgrund dieser Aussage, dass er eventuell bei Apple anders agieren wird als bei anderen und dass es da eine Ausnahmeregelung geben wird.
Tim Apple ist ja ein Freund.
Ja, genau. Hätte, wäre, wenn.
Sprich da von Tim Apple. Sorry. Selbst wenn es ihm bewusst ist, ja, dass es Tim Cook ist und es um Apple geht, aber dann da von Tim Apple zu sprechen, sorry. Das ist.
Das hat er ja schon zu seiner ersten Amtszeit getan. Ja. Da hat er ihn ja schon so betitelt. Ja.
Sorry, aber.
Ja. Gut. Wir werden sehen, wie gesagt, das kann morgen schon wieder alles anders aussehen. Wir werden es beobachten müssen, zwangsläufig. Es ist alles nicht so schön, was der gute Mann macht.
Ja, vor allem, wie gesagt, das wäre ja eine Sache, wenn es wirklich nur Amerika betrifft, aber das hat ja weltweite Auswirkungen.
Ja. Weltweit hat er Sand ins Getriebe gestreut. Na gut.
Wenn du wenigstens dann sagen könntest, okay, er will die deutsche Autowirtschaft zum Beispiel kaputt machen, ja.
Ja, okay. das möchte er ja auch. Ziel. Das ist ja auch sein
das
Ziel.
Ist ein Ziel, okay, ja. Aber der macht ja weltweit im Prinzip, bringt er ja alles momentan zum Stillstand, beziehungsweise wird ja überall überlegt, was überhaupt noch gemacht wird oder was, wo an Investitionen noch getätigt wird.
Ja, das, und der gute Mann ist erst 3 Monate im Amt. Ja. Was wir noch Chaos. Vor uns haben. Wahnsinn.
Vor allem, was die Amerikaner noch vor sich haben. Ja.
Ja. Gut, noch eine kleine Randnotiz. Die Firma Razer verkauft bis auf Weiteres keine Laptops in den Staaten. Ja. Gut.
Ja, okay, was eben auch von deutschen Autoherstellern. Audi will ja, glaube ich, auch momentan nichts mehr rüberschippen.
Ja.
Das, was VW auf dem Schiff hat, soll ja erstmal in den Zollhäfen stehen bleiben. Aus den Produktionsanlagen in Mexiko soll erstmal nichts mehr über die Grenze kommen. Mhm. Das sind alles so. Also nicht, dass es der deutschen Automobilindustrie schon schlecht genug gegangen wäre mit der Marktentwicklung in China. Nein, jetzt kommt das noch. Ja.
Ja. So ist es.
Ja,
gut. Dann noch eine kleine Randnotiz unter der oder mit der Überschrift, naja, warum erst jetzt, könnte man es sagen. Tim Höttgens, Telekom-Chef, er hat auf der Hauptversammlung angekündigt, dass die Telekom verstärkt investiert in Rechenzentren in Europa und sich unabhängig machen will von der amerikanischen Infrastruktur, weil 80% der Daten der Europäer liegen in US-Clouds. Ja, aber das ist doch nichts Neues. Und jetzt, wo die Kacke am Dampfen ist, da werden sie jetzt alle wach und fangen an, was zu tun oder das hätte doch schon alles viel früher stattfinden müssen.
Die Problematik, die wir haben, und da hatten wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon kurz drüber gesprochen oder zumindest mal angerissen, das Thema, ist einfach, es gibt ja Absprachen und Verträge zwischen der EU und auch den Staaten, wo es gerade um die Daten von europäischen Bürgern, die auf amerikanischen Servern in Amerika lagern zum Beispiel, vor Zugriffen von staatlichen Stellen von amerikanischer Seite aus so geschützt sind, wie als würden sie hier in Europa liegen. Und die Problematik, die wir aktuell haben, ist einfach die Unzuverlässigkeit, beziehungsweise die Aussagen, die amerikanische Regierung ja auch schon getroffen hat in Bezug auf diese Daten, dass du nicht mehr davon ausgehen kannst, dass sich eine amerikanische Regierung aktuell an diese Zusagen und getroffenen Verträge hält. Da kann man auch wieder sagen, ja, man hätte davon ausgehen können oder man hätte dafür sorgen sollen, dass sich diese Abhängigkeit reduziert. Ist ein Thema. Aber wie gesagt, dass jemand sich nicht mehr an bestehende Verträge halten will oder die Gefahr besteht oder die Befürchtung besteht, dass diese Verträge von heute auf morgen vielleicht nicht mehr gültig sind und sich an diese Absprachen gehalten wird. Das ist eine Sache, die hätte man so nicht unbedingt sehen können. Aber man muss jetzt damit rechnen, auch so wie die aktuelle Regierung sich in den Staaten gerade verhalten hat seit Amtsantritt von Donald Trump, muss man einfach davon ausgehen, ja, dass das oder dass akut Handlungsbedarf einfach besteht. Und ich finde da auch, die EU ist da aktuell in einer oder im oder muss handeln und kann das nicht nur auf unsere Industrie abwälzen, sondern müsste da aktiv auch eingreifen und da entsprechend auch Gelder zur Verfügung stellen, um den Aufbau von eigener Serverstruktur oder von Datenzentren zu fördern.
Ja.
Ich sage zwar immer, das muss die Firma oder das muss die Industrie in die Hand nehmen, aber in der aktuellen Situation sehe ich da durchaus Handlungsbedarf, dass da staatlich auch gefördert wird.
Auf jeden Fall. Und ich bin ja der Meinung, auch wenn das jetzt keine populäre Meinung ist, spätestens nach den ganzen NSA-Leaks von Edward Snowden hätten wir uns in Europa ganz anders aufstellen müssen. Da hätten hier die Alarmglocken aber auf ganz, ganz rot klingeln und leuchten müssen. Und da hätten wir ganz anders agieren müssen und hätten uns europäisch ganz anders neu und besser aufstellen müssen, vor allen Dingen neuer. Und das ist ja alles nicht passiert. Und die zweite Alarmglocke war ja die erste Präsidentschaft von Donald Trump. Da hätten wir auch ganz stark aufwachen müssen, nach meiner Meinung. Und das wurde alles ignoriert.
Da fing es ja an mit den Datenschutz Regelungen, da fing es an mit den Verträgen die Verträge mit Amerika wurden geschlossen. Da hast du ja da zumindest mal ein gewisses oder gewisse Rahmenbedingungen ja geschaffen. Aber klar, es hätte nicht damit aufhören sollen oder es hätte müssen entsprechend weiter an anderen Lösungen oder an, wie gesagt, an dem Schaffen von Lösungen innerhalb von Europa gearbeitet werden müssen, ja.
Ja. Das hätte man schon viel, viel, viel früher angehen müssen, das Thema. Und jetzt, wo die Kacke am Dampfen ist, da versuchen jetzt
das
Unternehmen, das ganze Ruder rumzureißen. Ja. Immerhin, besser spät als nie, aber naja.
Ja, okay, das Problem ist halt, das Kind ist jetzt im Brunnen oder in den Brunnen gefallen und du musst halt gucken, wie du es da rausholst, ja. Das, inwieweit hätte man es halt vermeiden können, ja.
Ja. Und Ich sehe das ganz krass. Amerika ist nicht mehr unser Freund. Das ist so. Das ist meine Meinung. Die Zeiten sind vorbei. Wir müssen uns abkapseln und wir müssen uns autonom aufstellen. Das ist meine Meinung. Und das europäisch. Naja.
Ja, aber die Frage ist halt, Amerika tut sich damit ja keinen Gefallen.
Ja gut,
weil je unabhängiger man sich jetzt macht von den Staaten, da geht ja Amerika auch was verloren, ja, auch gerade auch.
Ja, aber darauf können wir jetzt keine Rücksicht nehmen, ob denen was verloren geht oder nicht.
Das schadet, wie gesagt, halt Amerika gerade in Bezug auf darum, dass die Zeit mit Trump ja irgendwann auch mal rum sein wird.
Ja, aber da.
Und dann kommen wieder andere Zeiten, nur dann ist vielleicht der Zug auch für die Staaten schon wieder abgefahren.
Aber da können sich die Amerikaner denn bei Donald bedanken.
Ja, klar.
Das ist dann selbstgemachte Problematik, ganz klar.
Nur so, wie es momentan aussieht, wird die Welt ja aktuell wieder einen Schritt kleiner. Ja. Beziehungsweise, was heißt kleiner?
Man entfernt sich
eigentlich,
voneinander.
Eigentlich wieder größer, weil man hat ja gesagt, ja gerade mit der Globalisierung, mit der Zusammenarbeit, mit den Möglichkeiten, die man hat, auch gerade innerhalb, wie gesagt, mit EU und die ganzen Freihandelsabkommen und blablabla, die Welt wird kleiner. Ja. Jetzt ist ja momentan anscheinend gerade der Trend wieder in die andere Richtung, ja.
Ja, aber wir müssen europäisch denken und uns stark aufstellen, europäisch, aber das ist ja kein Geheimnis. Also das ist ja nun erzähle ich ja nichts Neues. Das sollte ja klar sein.
Ich hoffe, dass es für die EU auch gerade in Bezug auf den Rechtsruck, den wir die letzten Jahre ja gesehen haben, europaweit, die Chance ist, vielleicht da mit vernünftiger Arbeit jetzt auch wieder so ein bisschen gegen diesen Trend halt zu arbeiten.
Ja.
Dass halt die Leute oder die Bewohner innerhalb der EU in den diversen Ländern halt sehen, was die EU oder nicht jetzt erst positiv, sondern generell hat uns ja die EU sehr viel Positives gebracht die letzten Jahre. Ja, wir sind ja auch gerade was jetzt die ganzen guten wirtschaftlichen Jahre, die letzten Jahre haben wir ja auch viel der EU zu verdanken, ja. Mit den Möglichkeiten, die halt die EU auch gerade der deutschen Wirtschaft geboten hat. Dass man da aber wieder so ein bisschen, was heißt bisschen, sehr viel, diesen positiven Gedanken der EU und das, was sie halt Gutes bewirken kann, dass das halt jetzt wieder hoffentlich irgendwo Traktion findet, ja.
Ja. So sehe ich das auch. Gut, wir werden sehen. Wir müssen es als Chance sehen.
Genau, das ist es, ja.
Ja.
Und hoffentlich wird es auch entsprechend ergriffen. Ja.
So ist es. Gut, noch eine kleine Randnotiz zur Apple Vision Pro. Da haben wir ja lange nicht drüber gesprochen. Angeblich soll die Vision Pro der zweiten Generation in der Produktion stecken. Da gibt es Informationen aus der Lieferkette, dass bereits zentrale Komponenten wie Hauptplatine, Display oder Display-Panels, Gehäuse in der Massenproduktion angekommen sind und das Ganze vorbereitet wird. Also dass die Komponenten jetzt mehr oder weniger zusammengetragen werden Und das Gerät soll jetzt angeblich ja in der Produktion stecken. Bin ich gespannt, ob das wirklich stimmt. Halte ich ja für eine starke These, und die Frage ist, wird das Gerät dann günstiger werden, damit es attraktiv wird für die Masse, oder wird es weiterhin in Anführungsstrichen so ein Luxusprodukt bleiben? Das ist die Frage. Ja, weil mehr oder weniger ist das ja preislich gesehen ein Luxusprodukt.
Ja, mein Gott, kannst du eigentlich über alles von Apple sagen.
Naja. Die Diskussion könnte man jetzt aufmachen, aber ich glaube, die machen wir jetzt nicht auf. Übrigens, im nächsten Jahr wird Apple 50. Microsoft ist es dieses Jahr schon geworden. Ja. Apple wird es erst nächstes Jahr. Und da habe ich ja ganz große Hoffnungen, dass wir ein Jubiläums-MacBook Pro sehen werden. Und mit ganz vielen Features.
Und vielleicht dann sogar einen neuen Jubiläums-iMac.
Naja, das nicht. Ich wollte jetzt nochmal auf das Modem hinaus, dass wir dann endlich Cellular im MacBook Pro sehen werden. Das wäre doch so ein Jubiläumsgerät. So ein, nicht? Okay.
Klar, das ist der Wunsch stirbt zuletzt, ja, oder die Hoffnung stirbt zuletzt. Mhm. Es würde sich mittlerweile natürlich noch mehr anbieten als bisher eh schon. Es ist halt die Frage, inwieweit sagt Apple, der Zug ist abgefahren. Ja.
Naja, jetzt, wo sie selbst ihre Modems produzieren oder im Auftrag produzieren lassen, mehr oder weniger, da ist die Hoffnung ja nochmal neu aufgeflammt.
Hm? Ja, ich sag ja, vor allem, aber ich weiß nicht, inwieweit. Ich würde es mir wünschen.
Naja.
Weil, mein Gott, so viel mehr kostet es auch nicht. Ja.
Ja, ich meine,
ob es wirklich kommt.
Vor allen Dingen für Apple kostet so ein Chip relativ wenig. Aber was sie rausholen könnten mit einer Option, also da hätten sie richtig Marge dran an der ganzen Geschichte. Und die Leute würden es bezahlen, wenn sie jetzt sagen würden, $250 Aufpreis
ja,
für so einen Chip, das würden die Leute kaufen.
Vor allem in den MacBooks, egal ob jetzt Airs oder Pros,
ja.
Wird ja wahrscheinlich eh nur eine eSIM-Version kommen.
Ja.
Und wenn du da mal guckst, was das auch nochmal für Möglichkeiten für unsere deutschen Netzbetreiber bedeutet. Auch gerade, wenn du sagst, hier mit Vertrag oder so, dass du da hier wieder Geräte quersubventionierst über den Vertrag, wären da definitiv noch mal ein paar sehr schöne Möglichkeiten drin, so ein paar MacBooks für sehr interessante Preise.
Ja, könnte
noch mal
man.
Mit Vertrag halt das Volk zu bringen. Inwieweit ja. Das natürlich dann sich rechnet oder unter dem Schnitt halt bei Vertragslaufzeit dann kostet, ist eine andere Frage. Aber ich denke, da wäre auch noch mal einiges an Geräten umzusetzen, ja. Mhm.
Speziell, wenn es dann irgendwann in den MacBook Air-Bereich hineinfließen würde, wird es dann nochmal interessanter. Ich meine, wenn es überhaupt kommt, dann fangen sie ja im MacBook Pro-Bereich an, davon ist auszugehen, und später wird es dann runtertropfen.
Da wäre ich noch nicht mal so überzeugt von jetzt, weil gerade beim Air.
Ja, weil das doch noch portabler ist und noch, kann sein.
Andererseits ist es auch wieder ein Pro-Feature, ja.
Ja, ich meine, im Prinzip könnten die das ja auch im kompletten Portfolio ausrollen. Das ist ja nicht das Problem, da so einen Chip reinzulöten.
Das war eigentlich noch nie das Problem. Und gerade beim ersten Air hätte sich das verdammt angeboten, ja.
Es ist ja keine Frage von können, sondern von wollen. Das ist ja.
Wie würde das heute aussehen, wenn du wirklich beim ersten Air schon diese Möglichkeit gehabt hättest?
Was hätte das alles mit sich gebracht? Was hätte das die Betriebssysteme beeinflusst? Hätte das dann überhaupt irgendwie ein iPad gegeben? Hätte es vielleicht dann ein All-in-One-Gerät gegeben? So ein Convertible MacBook Air? Was weiß ich? Keine Ahnung. Mhm. Es hätte vieles mit sich bringen können und viele Veränderungen mit sich bringen können. Ja. Ja. Naja, gut. Lass uns lieber in die Gadget-Ecke abbiegen, würde ich sagen. Oder hast du noch andere?
Ja,
Nee, okay,
können wir gerne machen. Ja.
Dann biegen wir in die Gadget-Ecke ab. Und wir müssen ja noch einen zweiten Teil bestreiten, sozusagen. Oder wir haben es ja versprochen, oder ich habe es versprochen, dass wir noch einmal über den All-in-One-Vollverstärker R610 aus dem Hause Ruag sprechen werden. In Kombination mit den passenden Regallautsprechern. Das ist ja so ein Set, was ich hier bekommen habe zum Testen. Und da habe ich mir in den letzten zwei oder gut zwei Wochen noch mal ein genaueres Bild machen können. Oder naja, ein Hörbild, würde ich bald sagen. Und bevor wir aber über meine Erfahrungen sprechen, wie gut das Ding klingt oder wie schlecht es klingt, also schlechter klingt es nicht, also vorne vorweg, Spoiler vorne vorweg, es klingt sehr, sehr gut, möchte ich noch zwei kleine Nachträge einbauen oder ich sollte sie einbauen. In der kleinen Vorstellung habe ich gesagt, dass ich das Smart Radio im Einsatz habe. Das habe ich auch im Einsatz, aber ich habe die Bezeichnung durcheinander geworfen. Das Ding heißt R1S und ich habe gesagt, das heißt RS1. Ich habe da wieder an Audi gedacht, weil alles mit RS, ich bin doch mehr in der Autowelt unterwegs als in der Audiowelt unterwegs. Nein, es heißt R1S und das ist die korrekte Bezeichnung. Und dann habe ich mich ein wenig missverständlich ausgedrückt, oder man konnte es missverständlich verstehen. Auch der Ruag R610 ist letztendlich multiraumfähig oder man kann halt dementsprechend das Gerät auch mit AirPlay 2 oder mit Google Chromecast ansprechen und somit hat man auch eine Multiroom-Kompatibilität. Und das sogar logischerweise dann auch herstellerübergreifend, weil AirPlay ja auch auf verschiedenen Marken funktioniert. Und ich habe das vielleicht in Kombination mit Sonos ein wenig missverständlich ausgedrückt. Nein, auch der Ruag R610 ist Multiroom-fähig. Klang vielleicht etwas missverständlich. Das nochmal zur Klarstellung. Gut, aber jetzt zum Fazit oder zum zweiten Teil vom Review. Und ich möchte nochmal ganz kurz auf die Bedienung eingehen, obwohl ich das ja eigentlich schon getan habe, aber ich möchte nochmal die einfache und intuitive Navigation hervorheben. Im Endeffekt bezieht sich das auf ganz zwei simple Gesten oder Bedienungsansätze, drehen und drücken. Und das zieht sich durch das komplette Menü durch diese Rotodial-Bediengeschichte, die sich auf der Oberseite von dem Gerät befindet. Und in den letzten Wochen habe ich feststellen können, dass es doch sehr, sehr geschickt gewesen ist von Ruag, das Ganze auch auf die Fernbedienung zu übertragen, dass man da das Bedienkonzept nahtlos auch durchsetzt und durchführt auf die Fernbedienung und dass es da keinen Bruch gibt, dass man das auch komplett und 1:1 auf die Fernbedienung übertragen hat und das ist wirklich ein sehr gelungenes und intuitives Bedienkonzept und wie gesagt, ganz große Pluspunkte, dass man das auch 1:1 auf die Fernbedienung übertragen hat und dass das hat sich, wie gesagt, wie ein roter Faden durch den kompletten Test durchgezogen, das sehr, sehr gute und extrem intuitive Bedienkonzept. Also das ist ein wirklich großer Pluspunkt. Normalerweise braucht man gar kein Handbuch dafür oder gar keine Bedienungsanleitung, wie auch immer, obwohl dort sogar gedruckte Bedienungsanleitungen beiliegen. Auch nochmal ein Pluspunkt, gibt es heute immer weniger. Und falls man da irgendwelche Informationen oder Hilfestellungen benötigt, kann man dort natürlich nachschauen. Aber es ist wirklich extrem intuitiv. Das hat sich wirklich nochmal ganz klar herausgestellt in den letzten paar Tagen oder Wochen. Kommen wir zum Klang. Und da gibt es natürlich extrem viele Adjektive, um das Ganze zu beschreiben. Und Klang ist auch immer ein wenig subjektiv. Es muss gefallen, es muss einen ansprechen und es muss so auch ein wenig hineinpassen in das ganze Empfinden oder wie man Klang persönlich empfindet. Und es ist auch immer ein wenig Geschmackssache, ganz klar. Was ich für mich feststellen kann, dass das extrem natürlich klingt und extrem gut ausbalanciert, das Ganze. Gerade jetzt im direkten Vergleich, wenn man jetzt verschiedene Soundsysteme vergleichen kann, in Anführungsstrichen, falls man da von Augenhöhe sprechen kann. Aber wenn man jetzt das Ganze mit JBL vergleicht etc. JBL ist nach meiner Meinung alles andere, aber nicht natürlich. Da wird irgendwas rübergestülpt und irgendwelche Soundcharakteristiken rübergestülpt, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Man möchte es nach meiner Meinung sehr natürlich haben, gerade in Kombination, wenn man das mit einem Plattenspieler betreibt und doch sich wirklich auf die Musik konzentriert. Also ich habe da Aufnahmen gehört und ich habe Platten gehört in den letzten Wochen und ich habe Dinge in den Aufnahmen gehört, die ich vorher mit einer ganz normalen Anlage, in Anführungsstrichen normal, gar nicht gehört habe, weil da irgendwie breiige Masse rübergegossen wird, soundcharakteristisch, gerade wenn ich jetzt so eine Bluetooth-Box von JBL nehme oder von anderen Herstellern nehme, da wird doch sehr viel an Kompressorgeschichten rübergegossen, die man eigentlich gar nicht haben will. Und es wird so zu einer breiigen Masse verarbeitet und da fehlt doch die gewisse Authentizität in der Musik und auch die Natürlichkeit. Also wie gesagt, ich habe da gerade so ein paar Konzeptalben durchgehört, gerade auch von Pink Floyd etc. Und da habe ich Sachen in der Aufnahme gehört, die ich mit einer Bluetooth-Box so gar nicht gehört habe. Natürlich ist das auch ein Vergleich, der so ein bisschen hinkt, weil man natürlich Produkte aus verschiedenen Kategorien miteinander vergleicht. Aber das zeigt natürlich nur, dass man hier auch in einer ganz anderen Kategorie unterwegs ist, in einer ganz anderen akustischen Kategorie. Und was ich mich persönlich gefragt habe, das ist jetzt natürlich schon ein sehr hochwertiger Verstärker, inklusive den Boxen. Aber im HiFi-Bereich geht es ja im Endeffekt nur in eine Richtung und das ist nach oben. Und was würde dann passieren, wenn man wirklich in den absoluten High-End-Bereich reingeht? Absolute High-End-Boxen, absolute High-End-Vollverstärker. Was hört man denn da noch? Gibt es da denn noch wirklich Steigerungen? Wenn ich hier schon von einer Standard- oder von einer sehr hochwertigen Komponente so begeistert bin, was kommt dann noch, wenn man wirklich noch mal ein paar Etagen höher geht, in den wirklichen High-End-Bereich, was kommt denn da noch für Klang oder für Klangerlebnisse oder ist man da schon so nah dran, dass man das wirklich mit einem normalen, ausgeprägten Gehör gar nicht mehr hören kann? Sind das dann wirklich nur noch Nuancen, die dann kommen oder eröffnen sich dann noch mal ganz andere Möglichkeiten? Weil hier im direkten Vergleich mit dem, was ich zur Verfügung habe, sprich Sonos und sprich JBL, klingt alles andere, was ich hier im Einsatz habe, wie der berühmte Sack nasser Schrauben, den ich ja immer hier so gerne anführe. Also im direkten Vergleich sind das wirklich Welten, die man hier hören kann, gerade in Kombination mit einem Plattenspieler. Ja, und es kommt noch hinzu, man sollte sich auch mit der Ausrichtung der Boxen sehr viel Mühe geben. Und das steht auch nochmal genau in der Bedienungsanleitung, wie man die optimal ausrichten sollte. Und das habe ich auch getan. Ich habe mir da sehr viel Mühe gegeben, das Boxenpaar optimal einzurichten, auszurichten und mich auch dementsprechend vernünftig davor zu positionieren, wenn ich wirklich aufmerksam Musik konsumiere und aufmerksam Musik genießen möchte und das jetzt nicht nur so nebenbei konsumiere, sondern intensiv konsumiere, dann sollte man darauf Wert legen, dass man auch sich vernünftig vor den Boxen positioniert. Hat sehr viel gebracht, finde ich. Also bei mir hat das sehr viel gebracht, die Boxen dementsprechend vernünftig zu positionieren. Und das ist wirklich auch ein System, wo man natürlich auch nebenbei Musik konsumieren kann oder jegliche Art von Audioinhalten, aber es ist natürlich auch ein System, um konzentriert, aufmerksam Musik zu konsumieren. Also das ist schon mehr als nur so eine Nebenbei-Beschallungsanlage in Anführungsstrichen. Ja, kommen wir nochmal kurz zum Fazit oder zu den Pluspunkten. Nochmal das Ganze ganz schnell durchgegangen. Klang ist natürlich ausgeglichen, detailreich und ausbalanciert. So würde ich das beschreiben. Trotzdem auch lebendig. Der nächste Punkt, einfache und unkomplizierte Bedienung, habe ich schon angeführt. Es gibt unzählige Möglichkeiten, das Ding zu konnektieren. Bluetooth, etc. Wir haben UPnP-Fähigkeiten, das Ding halt, wie gesagt, auch auf einen Medienserver zugreifen zu lassen. Ich konnektiere das halt auch mit im NAS-System. Wir haben einen USB-Eingang. Wir haben die ganzen Streaming-Dienste, die ich connecten kann, Spotify Connect, Tidal etc. Wir haben HDMI-Eingänge oder einen HDMI-Eingang, um das Ding auch an einen Fernseher anzuschließen, was ich auch getan habe. Plattenspieler etc., AirPlay 2, Chromecast, DAB+, UKW etc. pp. Das macht das Ding sehr, 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 sehr vielseitig und sehr anschlussfreudig. Einen kleinen Minuspunkt habe ich für mich persönlich gefunden. Das Ding hat keinen Kopfhörerausgang. Ja, das ist ein wenig schade und ich finde, das hätte das ganze Produkt noch abgerundet. Ja. Ansonsten kann ich für mich persönlich keinen Fehler feststellen. Ja, schönes Produkt und es hat mich wieder ein bisschen näher an die Musik herangebracht und Musik, um Musik aufmerksamer zu genießen und intensiver zu genießen. Ja. So. Das war der zweite Teil vom Review oder ja, somit ist das Review jetzt auch komplett.
Mhm. Ja. Wie sagt man das? Klingt doch gut. Haha.
Ja, es kann sich hören lassen oder so. Ja, wie gesagt, es hat mir Musik auf eine ganz andere Art und Weise gezeigt oder Musik, die ich eigentlich kenne, neu erleben lassen. Ja. So ist das. Gut. Somit haben wir das jetzt auch abgearbeitet und wir sind, denke ich, am Ende unserer heutigen Sendung angelangt, oder?
Mhm, ja.
Kurz und bündig. Okay, wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Da müssen wir mal schauen, da ist ja Ostern, wie wir das terminlich machen. Aber das können wir dann am Ende oder das können wir dann offline besprechen.
Mhm. Ne? Können wir machen.
Okay, bis dann.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.